Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Ich freue mich, unter euch zu sein mit diesem sehr schönen Thema, die Barmherzigkeit Gottes. Ich habe vorher schon gesagt, man darf sich sehr aussuchen, zu was man hier spricht. Und das ist ein sehr schönes Thema. Und wenn wir uns mit der Barmherzigkeit Gottes beschäftigen, da gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen dazu, vom Erbarmen, von der Barmherzigkeit, auch von der Gnade Gottes in seinem Wort. Und da befassen wir uns automatisch mit einem sehr wichtigen Merkmal des göttlichen Wesens und unser gesamtes Gottesbild prägt sich auch mit dadurch aus. Ja? Und das ist ja das, was wir auch wollen, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir uns unter seinem Wort versammeln, dass wir das Wesen, den Willen Gottes immer tiefer erfassen und sich das dann auf unser alltägliches Leben auch auswirkt. Und so haben wir das in Psalm 145 sehr schön ein Beispiel gesehen. Wie gesagt, ich kann nur ein paar Stellen rausgreifen von den vielen, die es gibt. Ich habe eine Versliste ausgedruckt, die war seitenlang. Ja. Ich habe nur ganz wenige Auszüge dabei, weil so viel Zeit hätten wir nicht. Und warum habe ich das Thema gewählt, die Barmherzigkeit Gottes? Warum beschäftigt mich das in letzter Zeit? Weil ich einfach oftmals auch bei meinem Gebet, auch unter dem Eindruck von den vielen Nachrichten, die eben auch uns erreichen, oftmals nur noch sagen konnte, Herr, erbarme dich. Ich wusste manchmal gar nicht, was ich richtig beten soll. Ja? Auch ob es der Mittlere Osten ist, ob das die Situation in unserem Land ist und. Ja? Wie oft fällt einem da nur noch das Herr, erbarme dich auch ein, ja? Weil ich gar nicht richtig weiß, wie drücke ich es denn im Gebet tatsächlich aus. Ja? Und da kam mir das immer wieder in den Sinn. Und das ist eben diese Ebene, wo wir auf der wir stehen. Die Gnade und das Erbarmen Gottes, auf die wir uns jederzeit und überall berufen können. Und so kennen wir natürlich diesen wunderbaren Vers aus Psalm 145. Ja, und steht da drin, langsam zum Zorn, gnädig und barmherzig ist Jahweh, langsam zum Zorn und groß an Güte, groß an Gnade, muss man schon auch sehen. Es gibt natürlich auch andere Bibelstellen, wo es eben nicht nur um Gnade und Erbarmen, um Liebe Gottes geht, sondern durchaus auch um den Zorn Gottes. Auch das spielt, wenn man das mal in der Versliste sich anschaut, durchaus in seinem Wort eine wichtige Rolle. Und das dürfen wir nicht einfach ausblenden. Das wäre einseitig. Es gilt ja das ganze Wort Gottes und auch möchte ich jetzt ein Stück weit auch das in ein Verhältnis setzen, was hat es denn mit der Barmherzigkeit Gottes einerseits und dem Zorn Gottes andererseits tatsächlich auf sich. So lesen wir zum Beispiel in 5. Mose 6,15, ein eifernder Gott ist Yahweh, dein Gott in deiner Mitte, damit nicht der Zorn Yahwehs deines Gottes wieder dich entbrenne und er dich vertilge vom Erdboden hinweg. Also das sind schon sehr harte Worte, die Gott an sein Volk gerichtet hat, ja. Es ist nicht so, dass bei Gott immer alles Liebe und Gnade und Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt auch in seinem Wort klar bezeugt den Zorn Gottes. Ja, und in Hebräer 10, Vers 31, auch im Neuen Testament gibt es Stellen dazu, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, das ist eine Tatsache, der müssen wir uns natürlich genau so stellen. Ja. Und so gibt es irgendwo schon auch ein konträres Gottesbild. Ja, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Was beschreibt denn Gott tatsächlich richtig? Ja, beides ist doch Gottes Wort, beides ist in seinem Wort bezeugt. Ja. Und wie gesagt, wir finden zahlreiche Stellen dazu und es gibt Menschen, Ausleger, die sagen, naja, der Gott des Alten Testaments ist gar nicht der gleiche wie der Gott des Neuen Testaments. Es sind verschiedene. Wir hatten im Hauskreis früher mal diese Diskussion, ja. Könnte man ein Stück weit auch meinen, wobei, wenn man genauer hinguckt, merkt man, dass vom Zorn Gottes und von Gerichten im Neuen Testament genauso viel die Rede ist. Ja, denkt man nur an die Offenbarung zum Beispiel. Ja. Also von dem her, das passt schon von daher nicht. Ja. Oder dass man sagt, naja, vielleicht hat Gott sich auch geändert. Schließlich hat er seinen Sohn am Kreuz sterben lassen, die Sünde der Welt auf seinen Sohn gelegt und er hat als Opferlamm die Sünden der Welt getragen. Vielleicht ist da dann auch eine Wende eingekehrt. Ja, und aus dem zornigen Gott wurde dann dadurch, weil ja sein Sohn das alle Sünden getragen hat, wurde dann der barmherzige, liebende Gott. Aber auch das passt natürlich nicht. Ja, weil wir durchaus auch nach der Kreuzigung noch sehr viel von Zorn auch durchaus lesen können. Ja. Und Wir wissen auch, dass auch die Tat am Kreuz auch rückwirkend gilt, ja, für alles, was vor dem Sieg auf Golgatha an Sünde getan wurde, auch das wurde am Kreuz mit verhandelt. Also da gibt es keine Zäsur, vor dem Kreuz war Gott so, nach dem Kreuz war so, Gott ist immer der Gleiche. Und das sehen wir in Maleachi 3, Vers 6, da steht, ich, Yahweh, verändere mich nicht. Und schön ist, was da noch dabei steht, und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Da wird schon klar, Vernichtung ist nicht das, was bei Gott im Vordergrund steht. Es ist nicht das, was Gott haben will. Er hat keinen Vernichtungsgedanken, keinen Vernichtungsplan. Nein, er hat einen Heilsplan. Er ist unveränderlich, er ist der Ewige. Das Ich bin, der Ich bin, was Gott über sich sagt, bringt er genau das zum Ausdruck. Er ist quasi der Urmaßstab aller Existenz. Es gab vorher nichts und es gab niemand anderes als ihn. Und dabei wird es auch immer bleiben. Er ist der Schöpfer auch von Raum und Zeit, ist Raum und Zeit auch gar nicht unterstellt. Er ist absolut. Gott ist absolut. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns mit dem Wesen Gottes beschäftigen. Er kennt keine Veränderung, weil es gar keinen Grund für ihn gibt, sich zu verändern. Gott wird auch nicht alt. Ja? Er altert auch nicht und wird dadurch... Wir ändern uns ständig. Ja? In unserem Körper laufen Zellzerfallprozesse, Zellwachstumsprozesse ab. Wir sind ständiger Veränderung unterlegen. Bei Gott ist das nicht der Fall. Er ist der Unveränderliche. Das muss man einfach grundsätzlich mal begriffen haben, dass wir nicht menschliches Denken, menschliche Maßstäbe an Gott anlegen dürfen. Das wird uns immer dann deutlich, wenn wir uns mit Gott und seinem Wesen in seinem Wort beschäftigen. Und nicht nur die Psalmschreiber wussten von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, auch die Propheten wussten das. Ein bekanntes Beispiel aus Jona 4, Vers 2. Und Jona betete zu Yahweh und sprach, ach Yahweh, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und der sich des Übels gereuen lässt. Er kennt die Geschichte von Jona, muss ich hier nicht erklären. Der Jona hat im Prinzip gesagt, ich habe es doch gleich gewusst, dass diese Vernichtung von Ninive, dass das nicht passiert. Ja? Ich kenne dich doch. Ja? Hat es als Vorwurf formuliert, muss man sich mal vorstellen, wie das daneben eigentlich ist. Ja? Dabei hat er das Wesen Gottes ja gekannt. Ja? Und es war ja nicht so, dass Ninive für immer verschont wurde, aber sie haben Buße getan. Und dadurch hat Gott das Gericht aufgeschoben. Das beschlossene Gericht über diese Hauptstadt von Assyrien, das hat da später doch noch stattgefunden, aber eben nicht, als das Volk in Ninive bereit war, Buße zu tun, aufrichtig Buße zu tun. Das hat der Herr gnädig angesehen. Und das ist das, was Gott will. Er will ja begnadigen, er will sich ja erbarmen. Und wenn, wie im Fall von Ninive, die Menschen ihm da Grund dazu geben, dann hat er das auch natürlich berücksichtigt. Ja. Nichtsdestotrotz kam das Gericht dann später auch über die Menschen in Ninive. Aber das bringt sehr schön zum Ausdruck, dass die Gott nahe waren, auch im Alten Testament schon genau wussten, dass Gott gnädig und barmherzig ist von seinem Wesen her. Ja. Die Psalmschreiber, die Propheten, die wussten das. Ja. Und dass Gott der Lebensspender ist. Ja, Gott führt ins Licht, Gott führt ins Leben, nicht in Tod und Finsternis, nicht in Vernichtung. Das muss man grundsätzlich als Bias, als Grundeinstellung mal verstanden haben, dass Gott immer zum Leben führt, Gott nicht vernichtet und dass Gott seine Geschöpfe liebt. Ja, und dass sein Handeln, sein Wirken in seiner Schöpfung Heils- und Liebeswirken einschließt. Ja. Allerdings, ja, lesen wir natürlich von Gericht und Strafe. Ja? Wir lesen von Gottes Heiligkeit, von Gottes Gerechtigkeit, die natürlich nicht dulden kann, dass Sünde im Raum steht. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sünde gesühnt werden muss. Das muss man auch grundsätzlich verstanden haben. Liebe und Gnade Gottes kehrt nie etwas unter den Teppich, sondern es muss gesühnt werden, weil Gott heilig ist und weil seine Gerechtigkeit diesen Anspruch hat. Und weil der Mensch das nicht schaffen kann, Ja, diese Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, dieser Rechnung zu tragen, ja, zum Beispiel durch das Gesetz, ja, hat er eben seinen Sohn gesandt. Ja. Und wir lesen das, der Sohn Gottes kam auf die Welt als Mensch, als Sühnung für die Sünden der Welt, so schreibt uns der Johannes. Und damit konnte aus Gnade Gottes jeder Mensch in Gemeinschaft zu Gott geführt werden, weil die Sünde, die von Gott trennt, abgeschafft wurde von Jesus Christus durch Tod und Auferstehung, durch den Sieg am Kreuz auf Golgatha. Und so ist es, dass wir auf der einen Seite ganz und gar natürlich die Gnade Gottes kennen, seine Barmherzigkeit kennen, gehe ich nachher noch näher drauf ein. Gnade und Barmherzigkeit sind ein Stück weit ein Gespann, ja, werden oft zusammen genannt. Ich sage immer, die Gnade öffnet quasi die Tür zu dem Erbarmen und zur Barmherzigkeit Gottes. Ja, die Gnade steht immer zuerst, damit er dann seine Barmherzigkeit auch tatsächlich wirken lassen und ausüben kann. Und so schreibt auch Paulus durchaus auch vom Zorn Gottes an die Gemeinde in Kolosse. Ihr kennt die bekannten Verse aus Kolosser 3, Vers 5 bis 8, lese ich vor. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist. Um welcher Dinge willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams, unter welchen auch ihr einst gewandelt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber leget auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Ganz klarer Katalog, den Paulus hier den gläubigen Geschwistern mitgibt, ja, nicht als Appell an das Fleisch, sondern eben als Rede zu solchen, die den Geist Gottes haben und dadurch eben in der Lage sind, diese schlechten Dinge abzulegen, das abzulegen, was vor Gott verwerflich ist. Und er schreibt eben in Vers 6, um dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also es ist nicht so, dass wir den Zorn Gottes komplett ausblenden können. Ja? Und wenn wir von unserem Glauben sprechen und unseren Glauben bezeugen, dann bezeugen wir natürlich die Liebe und die Gnade Gottes und dass er seinen Sohn gesandt hat, ja, um die Menschen zu erlösen und dass er einen Plan hat mit einer ganzen Schöpfung und Welt. Aber wir müssen auch sagen, auch wenn sich das nicht schön anhört, dass sonst Zorn Gottes über die Menschen kommt, dass diejenigen, die nicht ihm gehören, die nicht glauben, ins Gericht müssen und dadurch dem Zorn Gottes auch tatsächlich ausgesetzt sind. Das ist eben auch Wort Gottes. Und dass wir nicht ins Gericht müssen, das bezeugt uns Johannes in Kapitel 5, Vers 24. Wer glaubt, muss nicht ins Gericht, wird den Tod nicht sehen. Und eine wichtige Stelle auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit oder der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist wichtig, dass wir, wenn wir manchmal vielleicht auch gedanklich uns unter dem Zorn oder unter Gericht Gottes fühlen oder vielleicht auch Angst kriegen manchmal. Also es gibt ja Leute, die Offenbarung deswegen gar nicht gerne lesen, weil sie einfach sagen, das beklemmt mich, ja. Wir sind nicht zum Zorn Gottes gesetzt. Und wir haben jetzt letzten Sonntag eine Offenbarungspredigt auf der Lahöhe gehabt, ja, wo es wirklich dann auch darum ging, die Gemeinde, ging es um Offenbarung 13, die Zornschalengerichte, die Gemeinde ist da schon weg. Davon gehen wir aus, dass die Entrückung bis dahin schon geschehen ist. Wir werden die Wehen wahrscheinlich, mit Sicherheit würde ich sagen, werden wir erleben, ja. Wir werden erleben, wie sich alles verdichtet und zuspitzt. Und Tatsache ist ja, dass wir es auch tatsächlich erleben. Also die Zeiten sind ja extrem unruhig, ja. Und was sich im Mittleren Osten abspielt, wo ja nach dem Wort Gottes sich alles fokussiert in der letzten Zeit, ja, das ist ja mit Händen zu greifen. Das ist ja in fast jeder Nachrichtensendung ist das drin, ja. Und, aber wir dürfen das wissen. Wir sind nicht zum Zorn gesetzt. Wir sind erlöst, wir sind gerettet vom Zorn, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und das Ganze haben wir uns nicht verdient. Das ist auch natürlich wichtig. Wir haben nicht aus uns heraus es irgendwie hingekriegt. Der Glaube ist eine Gnadengabe Gottes, die wir erhalten haben. Ja? Und was liegt dem zugrunde? Die Liebe Gottes. 1. Johannes 4, Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Also Gott hat alles dafür getan, dass das, was uns von ihm trennt, weggeräumt werden kann. Das hat Gott allein aus Liebe zu seinen Geschöpfen getan, seinen Sohn gesandt. Und wir wissen aus dem 1. Petrusbrief, dass der Sohn des Lamm schon vor Grundlegung der Welt bereit war, dieses Opfer zu bringen. Ja? Dieses Opfer zu bringen, tatsächlich alle Sünden der Welt zu tragen. Das heißt, die Liebe Gottes, Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist von Anfang aller Schöpfung, vor aller Schöpfung schon maßgebend und bestimmend gewesen. Das ist keine Sache, die sich irgendwie entwickelt hat oder die vielleicht sogar wir Menschen uns irgendwie verdient hätten, weil wir versucht haben, das Gesetz zu halten, sondern das war von vornherein klar, dass es diese Liebestat am Kreuz auf Golgatha brauchen würde, um die Schöpfung mit dem Schöpfer versöhnen zu können und den Weg zum Vaterhaus frei zu machen. Wir können uns also ganz getrost von dem Gedanken verabschieden, dass Gottes Wesen, Gottes Plan, seine Absichten sich im Verlauf der Zeit geändert haben oder auch mal ändern könnten. Gott muss sich gar nicht ändern, wie gesagt, habe ich schon gesagt, da gibt es gar keinen Grund dazu. Und es ist oftmals vermessen und fast gotteslästerlich, was über Gott gesagt und gesprochen wird. Ja, da werden menschliche Maßstäbe angesetzt, da wird versucht, im Sinne von Gott als einem menschlichen Konstrukt irgendwas abzuleiten. Ja, das tut mir oftmals sehr, sehr weh, weil eben nicht diese Größe Gottes, diese Heiligkeit Gottes im Bewusstsein der Menschen drin ist. Diese Gottesfurcht ist so verblasst, auch in unserer Gesellschaft inzwischen, dass es oft wehtut, wie über Gott gesprochen wird. Und wenn man dann nicht versteht, warum Gott wie handelt, warum er manchmal Gericht übt, warum er manchmal zornig ist und auf der anderen Seite so viel von Gnade, Liebe, Barmherzigkeit die Rede ist, dann ist es nicht, weil Gott im Prinzip ein unberechenbarer Gott ist, sondern weil man nicht versteht, wie man das Wort Gottes lesen soll. Wir sind hier, ich meine hier in der Gemeinde in München, weiß ich, dass ihr ein sehr klar heilsgeschichtliches Verständnis der Schrift habt. Ihr könnt es einordnen, wie Thomas hat es gesagt, die Nationen, Israel beiseite gesetzt, die Nationen sind jetzt sozusagen mit der Gemeinde am Drücker, da sind auch ein paar aus Israel durchaus dabei, ja. Aber Gott hat einen ganz klaren Heilsplan, Heilskörperschaften sind definiert und das ist uns alles geläufig und so können wir das Handeln Gottes mit seiner Schöpfung relativ gut für uns beschreiben. Trotzdem bin ich dagegen, dass wir alles genau kategorisieren, weil ich glaube, wir sind als Menschen, als Geschöpfe zutiefst nicht in der Lage, endgültig uns die ganzen Heilsgedanken Gottes so zu Gemüte zu führen, dass wir beanspruchen können, wir haben das alles verstanden. Der Geist Gottes schließt uns auf und deswegen lesen wir auch beständig in seinem Wort und tauschen uns darüber auf, aber ganz und gar erfassen werden wir erst, wenn wir dann bei ihm in der Herrlichkeit sind und das alles auch erleben werden. Und da wird es die ein oder andere Überraschung auch mit Sicherheit geben. Aber davor brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ja? Weil wir wissen, wir stehen auf der Ebene der Gnade und Liebe Gottes felsenfest im Glauben. Ja? Das ist gar keine Frage. Ja? Und auf dieser Basis, glaube ich, können wir unseren Glauben sehr, sehr gut leben und auch sehr, sehr gut bezeugen. Wenn wir jetzt nochmal von Barmherzigkeit und Zorn Gottes sprechen, noch ein paar andere Stellen. Eine Stelle, die ihr wahrscheinlich alle schon im Kopf habt, wenn ihr das Thema hört, ist Jakobus 2, Vers 13b. Barmherzigkeit triumphiert wieder das Gericht. Ja, und so ist es, wenn ich die Verslisten angucke, über Barmherzigkeit und Erbarmen auf der anderen Seite, über Zorn auf der zweiten Seite, dann sehe ich, dass Barmherzigkeit immer mit der Gnade und der Liebe Gottes in Verbindung steht und immer diese Grundlage, dieses Fundament des Wesens Gottes ist. Und der Zorn ist nur eine temporäre, eine zeitweise Episode, wo der Zorn Gottes eben im Vordergrund steht. aber er ist nicht im Wesen Gottes direkt fest verankert. Er ist dahingehend nicht zu vermeiden, weil Gott eben heilig und gerecht ist, weil Schuld und Sünde gesühnt werden muss, ja, weil Völker oder auch einzelne Personen, wie zum Beispiel bei Nebukadnezar, wird es sehr schön sehen, ja, zur Verantwortung gezogen werden und auch bestraft werden. Ja. Gott, wie gesagt, drückt nicht beide Augen zu, so ist Gott nicht, sondern Gott hat beide Augen immer und überall offen, ja, und bereinigt alles bis ins Letzte. Da fällt nichts unter den Tisch. Das ist für mich ein Teil auch der Gerechtigkeit Gottes, den wir hier als Menschen auf der Erde aus meiner Sicht nie erfassen können, weil es ja so wahnsinnig ungerecht auf der Erde zugeht. Du hast von den verfolgten Christen gebetet, ja. Ich meine, wir haben es hier doch wirklich wunderbar. Uns geht es doch wunderbar gut. Materiell haben wir in aller Regel nichts zu, keinen Mangel zu leiden. Ja, wir kommen gut klar, wir haben genug, wir können uns das kaufen, was wir brauchen. Ja. Wir werden nicht verfolgt, wir werden vielleicht mal ein bisschen belächelt, wenn wir unseren Glauben bezeugen, aber im Prinzip haben wir so gut wie keine Nachteile. Ja. Im Vergleich zu den Geschwistern, die verfolgt werden, da können wir wirklich nur auch beten für sie, ja, und auch das Erbarmen Gottes für sie erflehen, ja, dass er ihnen das Leid lindert, dass er auch, ja, das Zeugnis segnet, was sie auch geben, dadurch, dass sie ihren Glauben so bezeugen und sich foltern lassen und in Gefangenschaft bringen lassen, sich enteignen lassen, was es da alles gibt. Das sind Tatsachen, die sich abspielen für Millionen von unseren Glaubensgeschwistern, ja, von denen wir nicht berührt sind. Das ist eigentlich, muss ich doch sagen, das ist doch eigentlich ungerecht. Ja. Und da kann ich mich nur auf die Gerechtigkeit Gottes abstützen und sagen, Gott wird einst alles erstatten. Es ist bei Gott alles in Anführungsstrichen eingepreist. Ja? Es wird kein Geschöpf vor Gott hinstehen in der Heiligkeit und sagen, aber mein Weg hierher war viel, viel schwerer und ich jetzt eigentlich noch viel mehr verdient, noch mehr verherrlicht zu werden oder so. Nein, das wird alles sich auflösen. Ja? Das kann ich nur glauben, weil ich sage, ich glaube an einen gerechten Gott, dass er es gerecht für alle Menschen macht. Egal, was für einen Weg sie zu gehen haben. Und ich muss ja auch nicht unbedingt nach Nordkorea gehen. Ich kenne ja auch Menschen, die schwerste Wege geführt werden. Durch Krankheiten, durch Nöte, durch Verluste von Kindern, von was alles geschieht. Das sind ja schon schlimme Dinge, von denen auch wir als Gläubige nicht verschont werden. Ja, die auch uns treffen können. Wir haben jetzt im Bekanntenkreis auch jemand, wo jetzt eine Diagnose von der kleinen Tochter kam, ja, eines Hirntumors. Ja. Wo von einem Tag auf den anderen die Familie unter Schock steht. Ja? Und klar macht Gott keine Fehler, trotzdem musst du damit fertig werden. Ja? Und da kannst du dich eben nur auch auf die Gerechtigkeit Gottes beziehen. Und so ist es, wenn wir von der Barmherzigkeit sprechen, dann sind wir wirklich auf dem, was Gottes Wesen tatsächlich ausmacht. Wenn wir vom Zorn Gottes ausgehen oder vom Zorn Gottes sprechen, dann ist es eben eine Episode, die so kurz wie möglich ist. Wir wissen das ja auch von den Gerichten in der großen Bedrängnis. Wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde die ganze Menschheit quasi ausgerottet werden. Ja, das ist auch ein Teil von Erbarmen Gottes. Ja. Und da gibt es eine sehr schöne Stelle, eine meiner Lieblingsverse in der Bibel, Psalm 30, Vers 6. Denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Also so ist im Prinzip das Verhältnis, ja. Und diese lebenslange Gnade, das ist das ureigenste Wesen Gottes. So will er handeln, so ist er. Ja? Und der Zorn ist leider nicht zu vermeiden, weil eben Sünde in der Welt ist. Ja? Aber das ist nicht das, was Gott eigentlich will. Das ist nur dieser Augenblick, der muss eben sein, der muss aber auch wirklich sein, weil Gott eben nichts unter den Teppich kehrt. Weitere Stellen im Alten Testament, Klagelieder. 3. Vers 31 bis 33, der Herr verstößt nicht ewiglich, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschenkinder. Ein wunderbares Wort. 10 Verse weiter, Klagelieder 3, du hast dich in Zorn gehüllt und hast uns verfolgt, du hast uns hingemordet, ohne Schonung. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, sodass kein Gebet hindurchdrang. Du hast uns zum Kehricht und zum Ekel gemacht inmitten der Völker. In einem Kapitel, 10 Verse weiter. Ja, der ganze Spannungsbogen. Ja. Aber mir hat das Bild gefallen, du hast dich in Zorn gehüllt. Ja? Da kommt so ein Nebel vor Gott, ja? Der das zudeckt. Aber ein Nebel hat die Eigenschaft, dass er sich irgendwann verzieht und dass das, was er verdeckt, nicht verschwindet. Ja? Und so gibt es auch einen schönen Psalm 77, Vers 9 von Asaf. Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Hat er seine Erbarmungen verschlossen? Was ich wegschließe, das sehe ich dann zwar nicht mehr, aber es ist noch da. Ja? Das bringt es wunderbar zum Ausdruck, ja, dass diese Wesenseigenschaft Gottes, die verschwindet nie. Die wird nur manchmal verhüllt oder weggeschlossen, temporär. Temporär, ganz wichtig. Ja. Und so könnte man sehr viele Stellen noch anführen, die genau diesen Zusammenhang tatsächlich aufzeigen, dass der Zorn immer nur eine temporäre Episode ist, ja, und dass Gott selbst dafür sorgt, dass sein Zorn nicht über alle Menschen kommt, nämlich über die, die glauben an Jesus Christus, die sind nicht zum Zorn gesetzt, da gehören wir dazu. Ja. Und die, die nicht glauben, für die dürfen wir auch Hoffnung haben. Ja. Weil auch das kommt in den Stellen raus, dass grundsätzlich Gott nicht vernichten möchte, sondern zum Heil führen möchte. Und dass sein Sohn nicht nur für die gestorben ist, die jetzt schon glauben, die Gemeinde, die sein Leib ist, ja, und entrückt wird, ja, das ist ein minimaler Anteil der Menschheitsbevölkerung. Das wäre eine sehr, sehr geringe, schwache, ich sag mal, Ausbeute des Heilswirkens Gottes mit seiner Schöpfung. Ja? Sondern, dass wir wissen dürfen, das geht weiter. Der Zorn, das Gericht ist nicht das Letzte. Da gibt es einen Ausgang, das hat einen Sinn, einen Zweck, nämlich nicht hinzurichten, nicht zu vernichten, sondern herzurichten. Ja? Und dass das Opfer Jesu am Kreuz für alle Menschen und alle Sünden ausreicht, das dürfen wir glauben. Und das ist in seinem Wort auch bezeugt. Wir sind gerecht worden, Gerechtgemachte. Und das habe ich gesagt, wir glauben, weil wir das Glaubens, das Gnadengeschenk des Glaubens erhalten haben. Und es sind nicht irgendwelche Werke, Verdienste von uns, die uns aus dem Zorn Gottes herausbringen, sondern es ist seine Gnade. Wir können nur in eine Beziehung zu Gott treten, weil Gott die Voraussetzung dafür geschaffen hat, weil er den Anfang gemacht hat. Und jetzt nochmal ein Vers, Römer 5, Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet vom Zorn. Aber wir sind nicht perfekt. Ja, wir lesen das in Epheser 5, Vers 27. Ja, wenn wir dann bei ihm sind, steht drin, auf dass er, Jesus Christus, die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die Versammlung, das ist sein Leib, die Gemeinde, wenn sie entrückt ist, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist schon das Ziel, wenn wir in die Gemeinschaft und Herrlichkeit Gottes eintreten, dass wir ganz und gar gereinigt sind. Deswegen müssen wir ja auch alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, um alles, was Holz, Heu, Stoppeln ist, was nichts taugt vor ihm, was aus uns selbst herauskam oder aus Eigennutz kam, dass das verbrennt. Auch das ist ein Tribut, sage ich mal, an die Heiligkeit Gottes. Dass wir mit nichts Eigenem, mit nichts Fleckigem, ja, vor ihn treten, sondern ganz und gar gereinigt werden. Nicht als eine Strafe, sondern als ein wirkliches Reinigungs- und Läuterungsgericht. Ja. Und natürlich sollten wir nicht warten, bis das vor dem Richterstuhl Gottes alles passiert, sondern es sollte natürlich schon, und der Geist will das in uns wirken, so sein, dass wir möglichst wenig Flecken und Runzeln und Eigenes produzieren hier auf der Erde, wenn wir als Gläubige unseren Wandel pflegen. Und deswegen hat es Paulus ja auch den Gemeinden so eindringlich geschrieben. Ja, ich habe Kolosser 3 vorhin gelesen. Ja. Aber es wird natürlich was übrig bleiben. Wir haben nicht die Verheißung, dass wir hier perfekt und vollkommen werden. Aber das Letzte wird dann ausgeräumt werden, bevor wir dann in seine Herrlichkeit, in seine Gemeinschaft eintreten. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf das eingehen, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, Liebe und Gnade Gottes beleuchtet. Ja. Und wenn wir jetzt die Barmherzigkeit, ich habe gesagt, die Gnade öffnet die Tür für die Barmherzigkeit. Ja. Da gibt es auch verschiedene Worte. Wenn du verschiedene Übersetzungen liest, dann wird manchmal begnadigen und erbarmen, je nachdem, wie die Übersetzer das interpretiert haben, ist es fast synonym zu sehen. Ja. Jetzt könnte man sagen, das kann nicht sein, es gibt ja verschiedene Worte dafür, aber im verschiedenen Kontext haben das die Übersetzer zum Teil ziemlich stark vermischt. Ja. Und ich habe damit auch deswegen kein Problem, weil diese Dinge wirklich zusammengehören. Ja. Im Sprachschlüssel, wenn man es da mal wirklich wissen will, ja, was steht denn eigentlich da, da steht für Barmherzigkeit Eleos da. Ja. Eleos heißt Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitleid, ja. Und es ist immer in Bezug auch zur Gnade da. Gnade, griechisch Charis, von Charisma auch abgeleitet. Charis ist wichtig. Gnade ist im Prinzip das, was Vergebung der Sünden bewirkt. Aus Gnade neigt sich quasi der Heilige weit über seinen Geschöpfen stehenden Gott seinen Geschöpfen zu. Da können wir gar nichts dazu tun. Gott neigt sich zu uns herunter und er sieht uns gnädig an, ja, er gibt uns den Glauben, ja, er hört uns zu und er bewirkt Errettung und Sündenvergebung. Das ist ein Gnadenakt Gottes. Ja. Und die Barmherzigkeit wiederum bewirkt Linderung von Folgen der durch die Gnade Gottes vergebenen Sünde. Es ist nämlich so, wenn ich eine Sünde begangen habe, ich habe einen Diebstahl begangen, ja, dann ist es eine Sünde, die kann mir vergeben werden, aber trotzdem muss ich eine Strafgebühr zahlen, im schlimmsten Fall sogar ins Gefängnis gehen. Ja. Und das kann Gott durch Barmherzigkeit, kann er die Folgen der Sünde lindern und mindern. Das ist dann der Barmherzigkeitsakt. Ja. Bei David war das so, ihr kennt alle die Geschichte, Ehebruch mit Batseba. Ja, das Kind war zum Tode, sollte sterben. Ja. Und der David hat gerungen um das Leben dieses Kindes mit der Batseba. Ja. Er wusste, er hat die Sünde, das lesen wir im Psalm 51 zum Beispiel, er hat die Sünde erkannt und er hat auch bezeugt im Psalm 32, dass Gott ihm die Sünde weggenommen hat und vergeben hat. Dessen war er sich sicher, ja, aber trotzdem war verordnet, dass das Kind als Konsequenz der Sündentat, dass das Kind sterben musste. Und trotzdem hat der David ja gefleht um das Leben dieses Kindes. Das heißt, er hat an das Erbarmen Gottes, an seine Barmherzigkeit appelliert. Ja, da ging es nicht darum, bitte vergib mir doch die Sünde und lass das Kind leben. Nein, die Sünde war vergeben, das wusste der David. Aber die Konsequenz, die Strafe, die Gott gesetzt hatte, das wäre ein Barmherzigkeit. Das war der Appell an die Barmherzigkeit Gottes, den David geleistet hat. Den Gott aber in dem Fall nicht erhört hat. Ja? Und als das Kind dann gestorben war, was hat der David gemacht? Da hat er sich angezogen, hat gegessen und alle um ihn herum haben gesagt, jetzt ist er komplett durchgedreht, die ganze Zeit hat er riesen Not und Elend und man kann ihn kaum angucken, man muss sich um ihn Sorgen machen, ja, weil er so niedergeschlagen und so fertig ist. Und jetzt, wo das Kind gestorben ist, wo jeder dann gedacht hat, jetzt bricht er endgültig zusammen, sagt er, okay. Weil er verstanden hatte, in dem Fall hat Gott das Exempel statuiert, ja, und es ist Gottes Sache, aber das lesen wir nachher noch im Römerbrief, wann er sich wem und wessen erbarmt. Ja. Das ist auch Heiligkeit, Souveränität Gottes, die wir nicht so beanspruchen können. Wie gesagt, selbst ein David, der ihm ja wirklich nahe stand und ein Mann nach dem Herzen Gottes ja war, ist gesagt, ja, selbst der hat an der Stelle in Anführungsstrichen auf Granit gebissen, ja, weil Gott dieses Exempel da an der Stelle statuiert hat. Da ist Gott wirklich auch souverän. Ja. Und die Reaktion von David zeigt eben, dass er das verstanden hatte. Er hat dann nicht, er wurde nicht bitter und hat Gott angeklagt. Er hat es dann akzeptiert. Er hat gesagt, ich habe es versucht, Gott hat Nein gesagt, okay. Ja. Das ist wirklich ein Ausdruck von Wesen Gottes, von Gott verstehen, ja, akzeptieren, wie Gott handelt, so wie wir es auch müssen. Das hilft mir unheimlich, wenn ich eben solche Dinge höre, wie das schlimme Krankheit, Unfälle, was weiß ich, was auch passieren. Ja. Das müssen wir auch aus Gottes Hand nehmen. Ja, so wie es der David auch dann aus Gottes Hand genommen hat, dass dieses Kind eben nicht leben durfte. Und deswegen sollen wir trotzdem nicht aufhören zu beten, Herr, erbarme dich. Weil manchmal kannst du einfach nur an Gottes Liebe und Erbarmen appellieren. Ja? Aber wir haben deswegen keinen Anspruch darauf. Es bleibt am Ende natürlich Gott überlassen, ob er sich erbarmt. Und am Ende führt er alles wohl hinaus. Das müssen wir eben auch wissen. Wenn es in seinem Plan eben so vorgesehen ist, dass er auch großes Leid und Unrecht geschehen lässt und wir durch tiefe Täler durch müssen, ja, dürfen wir darauf vertrauen, und es bedeutet auch Glaube, ja, dass es am Ende gut machen wird, auch wenn wir es absolut anders empfinden. Ja. Und natürlich, wenn wir von Barmherzigkeit sprechen und Bibelstellen suchen, stoßen wir auch auf die persönliche Geschichte von Paulus. Ja. Im 1. Timotheusbrief schreibt er: Ich danke Christo Jesu, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen oder zum unauflöslichen Leben. Paulus selbst hat diese Barmherzigkeit an sich erfahren, in der Hinsicht, dass er natürlich aufgrund seiner Lästerungen und Verfolgungen, die er begangen hatte, eine schwere Strafe verdient gehabt hätte. Und weil ihn Gott aber in einen Dienst gestellt hat, das war ja nicht die Strafe dafür, ja, er hatte einen anderen Plan, hat er das natürlich als Barmherzigkeit empfunden. Ja, und spricht er dann auch in Vers 14 von der Gnade und Liebe Jesu Christi, die ihn dadurch erreicht hat. Für ihn war er ein Kind der Barmherzigkeit Gottes. Er hätte Tod und schwere Strafe, unter Umständen auch Tod verdient gehabt, als Lästerer und Verfolger der Gemeinde. Ja. Und was hat Gott gemacht? Er war so barmherzig, dass er ihn zu einem ganz, ganz wesentlichen, wichtigen Werkzeug gemacht hat, um das Evangelium in die ganze damalige Welt zu verbreiten. Ja. Das hat Gott in seiner großen Barmherzigkeit gemacht. Für Paulus ist erstmal eine Welt zusammengebrochen, nachdem er das erkannt hat, was er da im Unglauben getan hatte. Ja. Aber er konnte das dann aus der Perspektive des Glaubens, den er bekommen hat. Ja. Für ihn war es einfach zu glauben, weil Jesus, der erhöhte Herr, ihm selbst, der erschienen ist auf dem Weg nach Damaskus. Aber er hat dann das als Barmherzigkeit Gottes ganz klar erkannt, dass er in diesen wichtigen Dienst gestellt wurde und hat sein persönliches Zeugnis als Zeuge der Barmherzigkeit auch tatsächlich formuliert im Timotheusbrief. Noch eine Stelle. Daniel, das Gebet von Daniel in Daniel 9. Da betet der Daniel: Nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tage ist, wir haben gesündigt, wir haben gesetzlos gehandelt. Herr, nach allen deinen Gerechtigkeiten lass doch deinen Zorn und deinen Grimm sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, deinem heiligen Berge. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohne geworden all denen, die uns umgeben. Und nun höre, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und um des Herrn willen lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, welche nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Um der Erbarmungen willen betet der Daniel das, weil er genau weiß, natürlich haben sie das Gericht verdient. Die Verschleppung nach Babylon, die Zerstörung von Jerusalem. Ja, und hat auch gesagt, von der Gerechtigkeit her ist es absolut richtig, wie du handelst, Gott. Wir haben das verdient, wir haben uns das selber eingebrockt. Er stellt sich ganz und gar darunter, wir sind wirklich selber schuld, dass die Situation so katastrophal ist, wie sie ist. Ja? Und er sagt auch, nicht um unsere Gerechtigkeit willen, wir haben nichts, was wir dir bringen können, damit du uns jetzt da rausholst und es änderst und hilfst. Wir können nur an dein Erbarmen, an dein, in Anführungsstrichen, Mitleid appellieren. Das ist im Prinzip die Haltung, in der der Daniel Gott gegenübertritt. Ja. Und vielleicht ist es auch so bei mir, wenn ich wirklich auch mal am Boden liege, ja, oder irgendwie in Anführungsstrichen Mist gebaut habe, ja, dann flehe ich manchmal auch und sage, Vater, erbarm dich über mich und richt mich wieder auf. Im Moment bin ich down. Ja. Nicht, weil ich es jetzt bin und weil ich so toll bin, sondern weil du einfach ein barmherziger Gott bist. Ja. Und so wie die Psalmschreiber und die Propheten das wussten, dass Gnade und Barmherzigkeit zutiefst Wesen Gottes ist, wusste das auch Daniel. Und von dem her habe ich schon gesagt, kommen wir jetzt zu der Stelle im Römerbrief, wo wir ganz klar mit der Souveränität Gottes konfrontiert werden, aus Römer 9, Vers 15 und 16. Denn er sagt zu Moses, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem Begnadigenden oder auch Erbarmenden Gott. Das ist eigentlich wirklich hart. Es liegt nicht an dem Laufenden, es liegt nicht an dem Wollenden, es liegt allein an Gott. Da könntest du ja einen Fatalismus ausbrechen und sagen, na dann, dann lassen wir die Zügel schleifen, kann ja sowieso nichts beeinflussen. Ja? Gott bestimmt doch alles, von vorne bis hinten. Steht doch hier sehr klar drin. Klare Worte, die nach menschlichem Empfinden wirklich ungerecht klingen. Doch Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig. Ja? Wenn wir Gott zur Rechenschaft ziehen wollen, dann sind wir schon ganz auf einer falschen Spur. Ja? Weil wir eben Gott als den heiligen, gerechten Gott sehen müssen. Ja? Und kennen aus seinem Wort. Ja? Natürlich kommt uns das menschlich hoch, das ist ungerecht. Und ich fühle, dass es mich ungerecht behandelt oder ich fühle andere ungerecht behandelt. Aber Paulus bringt dann auch den Vergleich zwischen Ton und Töpfer. Der Ton kann dem Töpfer nicht vorschreiben, was aus ihm gemacht wird. Ja? Und so dieses Bild hilft uns, die Souveränität Gottes auch tatsächlich zu akzeptieren. Trotzdem ist es natürlich sehr, sehr schön, und das ist das Wunderbare an dem Wort Gottes, wenn wir einfach weiterlesen im Römerbrief und dann auf Römer 11, Vers 32 stoßen. Da steht, Gott hat alle zusammen in den Unglauben oder auch Ungehorsam eingeschlossen, auf dass er sich aller erbarme oder alle begnadige. Das ist wunderbar, weil das ist dann im Prinzip ja fast die logische Konsequenz. Ja? Auf der einen Seite ist Gott derjenige, der entscheidet, wem und er wann sich erbarmt und begnadigt. Auf der anderen Seite sehen wir dann in Römer 11, dass alle irgendwann drankommen müssen. Eine andere Schlussfolgerung kann ich aus dem Vers gar nicht ziehen. Ja? Weil es ist ja so, dass alle in den Unglauben, alle in den Ungehorsam eingeschlossen sind. Zunächst, wenn wir als Menschen auf die Erde geboren werden, sind wir im Unglauben, sind wir im Ungehorsam. Ja? Das ist ja der Makel, den jeder Mensch, wenn er auf die Erde geboren wird, leider an sich trägt. Ja? Und deswegen auch die Rettung nötig hat, ja? Und das Kreuz Jesu braucht, um gerettet zu werden, um in Gemeinschaft mit Gott kommen zu können. Ja? Kommen wir zum Schluss. Der Zorn Gottes ist Konsequenz seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, das haben wir gesehen. Das haben wir als seine Geschöpfe anzuerkennen. Ein Urteil darüber steht uns nicht zu. Wie Gott handelt, ist er uns nicht rechenschaftspflichtig gegenüber. Doch aus Gnade und Barmherzigkeit, die Ausdruck von Gottes tiefstem Wesen, der Liebe sind, überbrückt er selbst die Kluft zwischen sich und seinen Geschöpfen durch die Dahingabe seines Sohnes als Sühnopfer für unsere Sünden, für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz auf Golgatha. Wir sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, mitgekreuzigt. Ja? Wir sind vor Gott gerechtfertigt und nach der Auferstehung als Sieg Jesu über den Tod sind wir losgekauft von allem Anspruch Satans an uns. Und wie beim Sohn als Erstling der Auferstehenden hat der Tod keine Macht mehr über uns. Das ist uns klar bezeugt. Der Tod am Kreuz gilt für alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden, sodass die Gnade und Barmherzigkeit Gottes sich einmal über jedes Gericht hinaus, über den ganzen Kosmos, über die ganze Schöpfung auswirken werden. Auch wenn da noch furchtbare Gerichte vorausgehen müssen. Das ist grundsätzlich wichtig mal verstanden zu haben. Aber jetzt geht es ja auch bei uns weiter. Wir sind ja als Gläubige, als Kinder und Söhne Gottes auch aufgefordert, Barmherzigkeit zu üben. Und ich sage, wir können Gnade und Barmherzigkeit nur deshalb üben, weil wir sie selbst erfahren haben. Weil wir selbst alle begnadete Sünder sind, begnadigt wurden. Ja? Beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter sprach Jesus, geh hin und tue desgleichen. Da hat er eine Beispielgeschichte erzählt, die brauche ich hier nicht erzählen, die werdet ihr kennen. Geh hin und tue desgleichen. Ja, ich habe die Nächstenliebe ist uns verordnet. Ja, und wir haben es gestern besprochen, als wir bei Fuchsens am Tisch saßen. Wenn wir jetzt die Regierung in Amerika anschauen, ja, da wird sehr viel von christlichem Glauben, evangelikalem Glauben auch durchaus gesprochen. Ja. Als wir die Inaugurationsrede von Trump gehört haben, konnten wir das Original Englischer verstehen. Ja. Das wurde zwar etwas überdeckt von der deutschen Übersetzung und da gab es auch noch Kommentatoren, die das auch kommentiert haben. Und da war auffällig, diese ganzen frommen Abschnitte, ja, in dieser Rede und in diesen Reden von anderen Pastoren und sonstigen, die da gesprochen haben, die wurden mehr oder weniger ganz kurz zusammengefasst und ausgeblendet. Da hat man gemerkt, damit können die überhaupt nichts anfangen. Ja. Und es wäre gar nicht vorstellbar, dass wenn bei uns im Bundestag ein Kanzler vereidigt wird, ja, da sind alle froh, wenn er sagt, so wahr mir Gott helfe, er hat einen kleinen Beisatz, da klatschen wir schon alle, die sind ganz froh, dass er das sagt. Ja. Dort werden Gebete gesprochen und von Salomo und was weiß ich, David und alles Mögliche wird da herangezogen. Ja. Und da hat man gemerkt, das kommt gar nicht an bei unseren Berichterstattern. Ja. Dass das im Prinzip eine Beanspruchung eines Gottesgnadentums ist, ja, die diese Regierung formuliert hat in dieser Antrittsrede von Trump, ja, das kam überhaupt gar nicht raus. Und nichtsdestotrotz, und deswegen sage ich das, wenn man dann näher ranguckt, was erzählt denn ein Trump zum Beispiel, dann kommt da nicht viel von Nächstenliebe vor. Der Trump ist aus meiner Sicht überhaupt kein barmherziger Mensch. Er ist ein sehr unbarmherziger Mensch, er versucht, den Bogen so weit zu spannen, wie es eben geht. Und wenn es dann droht zu überspannen, dann gibt er wieder ein bisschen nach. Ich finde es sehr bedenklich und auch ein sehr schlechtes Zeugnis für unseren Glauben. Ja. Wenn auf der einen Seite proklamiert wird, wir sind die von Gott eingesetzte Regierung. Gott hat mich bei dem Attentat bewahrt, als mir nur am Ohr gestreift der Schuss, mich ja nur am Ohr gestreift hat. Das haben die Franklin Graham, der Sohn von Billy Graham, hat es selber gesagt, da hat Gott ihn bewahrt, weil er einen ganz großen Plan mit ihm hat. Ja, das haben die ja ganz groß dargestellt. Ja. Und auf der anderen Seite diese Unbarmherzigkeit, dieses Überleichengehen, dieses Leute in die Enge treiben, da mache ich mir schon auch durchaus Sorgen und da müssen wir aufpassen. Da ist für mich ein Kriterium, wo ich sage, jemand, der so unbarmherzig ist, ich würde mir zwar wünschen, dass er Christ wäre, gläubig wäre, ich weiß nicht, man kann ja nicht ins Herz der Menschen reingucken, aber Viele, die ihm nahestehen, sagen, er hat mit dem Thema nichts am Hut. Es hilft ihm halt, dass seine Maga-Bewegung irgendwo mit dem evangelikalen Lager so verzahnt ist. Aber ich sehe keine Barmherzigkeit. Ich sehe Geschäftstüchtigkeit, Geschäftssinn, gnadenlosen eigenen Vorteil suchen, sehr unbarmherzig. Trotzdem, im Fall von Israel waren Werkzeuge. Die Geiseln hat er zurückgebracht, das muss man anerkennen, das hat mich auch gefreut. Ja. Auch das gibt es natürlich. Ja. Das hat kein anderer, hätte das wahrscheinlich so hingekriegt wie er und seine Delegation, die ihn da unterstützt hat. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Oder der verlorene Sohn, ja, mit dem Bild des barmherzigen Vaters, der dem Sohn in den Hals fällt, als er zurückkehrt, wirklich barmherzig ist, ja, aber nebendran der unbarmherzige Bruder, weil er gesagt hat, ich bin immer da, ja, für mich schlachtest du kein Kalb, ja, dass ich mal ein Party machen kann, ein Fest machen kann. Ja, der das gar nicht verstanden hatte, ja, und der Barmherzigkeit seines Vaters nicht verstanden hatte, selbst auch gar nicht barmherzig sein konnte. Eine sehr, sehr anschauliche Geschichte. Und in dem Zusammenhang heißt es auch in Matthäus 9, 13, geht aber hin und lernt, sagt Jesus zu den Pharisäern, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja. Da wird uns wieder das Wesen Gottes so vor Augen gestellt. Und wir kennen das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Ja? Der Knecht, der gerade eine extrem hohe Schuldensumme erlassen bekommen hat, hat kein Mitleid mit seinem eigenen Gläubiger, ja? Und lässt ihn ins Gefängnis werfen, weil er nicht bezahlen kann. Und so muss er sich dann fragen lassen in Matthäus 18, 33, solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Ja? Also, wenn ich die Geschichte früher in der Sonntagsschule erzählt habe, das konnte jedes Kind super nachvollziehen, wie abartig das eigentlich war, dass der, der eine wahnsinnig hohe Schuld, die er nie im Leben hätte abtragen können, ja, erlassen gekriegt hat, rausläuft, ja, hat alles erlassen gekriegt und schnappt sich den, der ihm was schuldet und lässt ihn ins Gefängnis werfen, weil er nicht bezahlen kann. Das ist ja wahnsinnig. Aber Geschwister, so sind wir, wenn wir unbarmherzig sind. Genau so sind wir. Das müssen wir uns an der Stelle sagen lassen, sage ich mir an der Stelle zuerst. Ja. So sind wir. Wir können ja nur barmherzig sein, weil wir selbst diese Barmherzigkeit erfahren haben. Das sollte uns dazu bringen. Ja. Und so sieht es für die Engel und auch für unsere Umgebung aus, wenn wir unbarmherzig sind. Das passt einfach überhaupt nicht. Ja. Und da will uns Gottes Geist natürlich dazu bringen. Und deswegen sollten wir uns das bewusst machen, dass wir Barmherzigkeit üben. Das hat nichts mit falschen Kompromissen zu tun, nichts mit Inkonsequenz zu tun. Paulus selbst war ja extrem konsequent, wenn es um Irrlehren und so weiter ging. Wie gesagt, Barmherzigkeit hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas unter den Teppich kehrt. Das habe ich, denke ich, deutlich gemacht, dass das nicht ist, wie Gott ist und wie Gott handelt. Aber bringen wir uns diesen Knecht, diesen verlorenen Sohn, diese Darstellung in seinem Wort ins Gedächtnis, damit wir auch barmherzig sein können. Und so hat Paulus ganz einfache Regeln, zum Beispiel in Römer 14, eine goldene Regel formuliert, da schreibt er in Vers 13, lasst uns nun nicht mehr einander richten, weil Richten ist immer unbarmherzig, so wie es in dem Zusammenhang gemeint ist, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Ja, also das ist im Prinzip auch dieser Richtgeist. Ja, das ist eine Form von Unbarmherzigkeit und das sagt Paulus ganz konkret, das ist nicht eure Sache, richten wird der Herr, weil nur er kennt auch die ganze Wahrheit. Wenn wir uns ein Urteil bilden, wenn wir richten, wir sehen immer nur das, was wir aus unserer Perspektive eben erkennen können. Und es ist nicht alles. Alles hat mehrere Seiten, alles hat mehrere Facetten, alles hat eine Historie. Ja? Nur Gott kann das alles im Gesamten sehen und zu einem gerechten Urteil kommen. Wenn wir uns bewusst machen, dass jedem Einzelnen von uns, genau wie Paulus, Barmherzigkeit widerfahren ist, da müssen wir in Dankbarkeit geführt werden. Das hat mich gefreut mit dem Lied Vergiss nicht zu danken. Ja, mit dem Refrain Barmherzig und gnädig ist er. Genau diesen Zusammenhang gibt es. Und freuen wir uns darauf und darüber, dass diese Gnade und diese Barmherzigkeit Gottes, dass sein Wort uns das sagt, dass das einst alle Geschöpfe erfassen wird. Ja? Und wenn wir da mitwirken können, ja, diese Gnade und Barmherzigkeit darzustellen, ja, dann ist es eine Ehre und auch ein Auftrag. Den Auftrag, den Paulus hatte, den haben wir auch, unseren Glauben zu leben und seinen Glauben zu bezeugen. Und so wünsche ich uns allen, dass uns die Barmherzigkeit Gottes immer wieder neu auch in Lob und Anbetung hineinführt und uns auch hilft, unser Umfeld mehr mit den Augen Gottes zu sehen. Amen. Ich bete. Ja, Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, dass uns deine Barmherzigkeit dort so hell entgegenstrahlen darf. Danke, dass du gesagt hast, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das Gericht zwar notwendig ist, aber nicht um hinzurichten, sondern um herzurichten. Und dass der Zorn nur eine temporäre Episode ist und deine Liebe und Gnade sich letztlich immer durchsetzt. Danke, dass du uns das in deinem Wort sagst und bezeugst und dass wir das im Glauben immer wieder neu fassen dürfen. Danke, dass uns deine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit erreicht hat. Und so möchte ich dich bitten, dass wir das auch ausstrahlen und weitergeben. Dass wir auch barmherzig sind, dass wir deine Liebe weitertragen. Dass wir wissen, wir sind begnadete Sünder. Du hast uns begnadigt, du hast uns gerettet und erlöst, Herr Jesus Christus, durch deinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Und dieses Opfer reicht aus für alle Menschen, für alle Sünden, zu allen Zeiten. Danke, dass du, Herr Jesus, auferstanden bist und lebst, dass wir es auch immer wieder verkünden dürfen, auch in der Mahlfeier. Hab Dank, Vater, dass wir deine Kinder uns heißen dürfen, unser Leben im Glauben leben dürfen vor deinem Angesicht. Danke, dass du uns immer wieder neu unter deinen Segen stellst, dass du uns aber auch korrigierst, dass du uns auch immer wieder Wege führst, die wir nicht verstehen. Lass uns das Vertrauen, den Glauben darüber nicht verlieren, sondern immer an dir bleiben, immer auf dich schauen, uns durch nichts und niemand ablenken lassen. Hab Dank für deine große Liebe zu uns. Amen.